Und Sie haben es ja schon ganz im Vorbeigehen gesagt, in Wirklichkeit ist der Mensch weit altruistischer, als es die Ökonomen, ich war Ökonom mein Leben lang, wahrhaben wollen. Und das tut weh. Und ist da irgendeine Hoffnung, dass man auch zu diesen Fragen, zu den Fragen, was ist ein anständiger Mensch und was tut er und vor allem, was tut er nicht, mehr von der Kirche hören wird?
Ich halte das für ganz wichtige Fragen, die Sie angesprochen haben. Sozusagen an ein paar grundsätzliche Dinge zu erinnern. Das hat auch was mit, was ist anständig, zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern vom Brot allein stirbt. An diese Sachen zu erinnern, halte ich für was ganz Wesentliches. Das war vielleicht auch ein bisschen, was ich sagen wollte, dass so wichtig die strukturellen Fragen sind, wahrscheinlich andere Fragen noch ein Stück wichtiger sind. Sozusagen auch Grenzen des Anständigen nahe zu buchstabieren. Ich habe es vorher einmal gesagt, zu sagen, was sind manchmal sperrige Maßstäbe. Ich bin ganz bei Ihnen, ich habe es einmal so in der Diskussion gesagt, so ein Jahr keine Äußerungen zu irgendwelchen Fragen in dem Gebiet, das wäre ein ungeheurer Gewinn. Aber ich glaube, es gibt, ja, ich habe das Gefühl, es wird schon einiges gesagt auch, wenn ich an vieles denke, was der Kardinal sagt, auch an vieles in anderen kirchlichen Positionen. Ich hoffe mit Ihnen, dass die Maßstäbe, oder ich sage es mal so, man hat phasenweise, aber das kommt mir vor, ist besser geworden, aber vielleicht hoffe ich es nur, aber ich glaube, es ist besser geworden. Man kann ja manchmal so skurrile Dinge in den Mittelpunkt rücken, dass bei den ernsthaften Dingen einem einfach niemand mehr zuhören mag. Und die Frage ist, ob wir in der Vergangenheit nicht einen Schippel unwichtige Sachen oder nicht so zentrale Sachen in einer Weise betont haben, die dazu geführt hat, dass in den Dingen, die schon wichtig sind und die wirklich wichtig sind, einem einfach niemand mehr unbefangen zuhören mag. Die Sorge befällt einen manchmal. Also wenn bei allem so getan ist, wäre es jetzt rasend wichtig und dann bleiben die wirklich wichtigen Sachen über. Und die haben mehr mit dem zu tun, was Sie angesprochen haben.
Ja, meine Frage ganz kurz. Es war die Rede schon von großen sozialen Ungerechtigkeiten in unserem Bildungssystem. Alle OECD-Studien bescheinigen uns, dass bei uns die soziale Ungerechtigkeit sich besonders stark fortschreibt über Generationen hinweg. Und meine Frage ist, der Caritas ist ja, sie arbeitet auch konkret mit Kindern und Armut und Schule. Warum eigentlich unterstützen Sie nicht das Bildungsvolksbegehren?
Wir haben jetzt vor kurzem ein eigenes Bildungspapier präsentiert, das, glaube ich, vernünftig ist. Wir haben eine gute Tradition als Organisation, Volksbegehren nicht zu unterstützen. Wir haben auch das Sozialstaatsvolksbegehren, das uns inhaltlich selbstverständlich sympathisch gewesen ist, nicht als Organisation unterstützt, weil wir sagen, das tun wir grundsätzlich nicht. Innerkirchlich gibt es welche, die das anders sehen. Es gibt eine Unterstützung zum Beispiel durch den katholischen Familienverband in Oberösterreich, durch die katholische Aktion. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich habe Sorge, dass wenn das jetzt nicht gut läuft, das dazu führt, dass viele Menschen die Bildungsdebatte als abgehakt betrachten, sagen, es interessiert eh niemanden im Land und daher muss man jetzt nichts weitermachen. Und das hielte ich für fatal. Ich glaube, dass eine der großen Aufgaben, die anstehen, sozusagen auch wo klar ist, dass wir in Zukunft deutlich mehr Mittel brauchen werden als bisher, das Themenfeld Bildung ist. Von daher sage ich, ohne dass ich jetzt bei allen Forderungen gleich alles unterfertigen würde und alle genial finde und so weiter, das ist jetzt nicht mein Punkt, sondern daher wünsche ich, ist es wichtig, dass es ein respektables Ergebnis erzielt. Darauf hoffe ich, dass es ein respektables Ergebnis erzielt, weil es für die Bildungsdiskussion wichtig wäre. Jetzt ganz unabhängig von der Frage der der Positionierung der Caritas als Organisation. Die Bildungsdebatte ist wichtig.
Schönen guten Abend. Sie haben die Flüchtlingsproblematik schon angesprochen, ganz kurz. Ein Gebiet, auf dem die Caritas ja sehr aktiv ist. Ganz ehrlich, von ganzem Herzen, vielen Dank dafür. Mich hat es interessiert, ganz allgemein, wie sehen Sie da die Entwicklung, Sorgen, Hoffnungen? Wie glauben Sie, wie das weitergehen wird? Aus meiner subjektiven Sicht wird das immer gefährlich irgendwie. Also der latente Fremdenhass jetzt da irgendwie provokant gesagt. Dankeschön.
Wenn man sich die jetzt heute vorgestellte Wertestudie anschaut, dann ist das ein Thema, das Sorge macht. Also es gibt doch das Klima im Umgang mit dem Fremden, den Fremden in Österreich hat sich, weil du vorher gefragt hast, was hat sich geändert, das hat sich, glaube ich, schon verschoben, legistisch, mit Verschärfungen, mit dem, wie geredet wird, was sagbar ist. In dem Interview Rosenberger, glaube ich, das zurückgeführt auf den Regierungseintritt der FPÖ 2000, sozusagen, man darf jetzt diese Sachen sagen, da kann man jetzt natürlich fragen, ist das vorher gedacht, aber nicht gesagt worden. Mir scheinen zwei Dinge wichtig. Erstens, in einem zusammenwachsenden Europa und in einer zusammenwachsenden Welt ist der Umgang mit Unterschieden eine der zentralen Aufgaben. Und wir sehen in unserer Arbeit, Integration, gelungene Integration ist möglich und wo sie gelingt, profitieren alle Beteiligten davon. Und hier in diese Debatte ein Stück mehr Rationalität hineinzubekommen, ein Stück mehr Sachlichkeit hineinzubekommen, das ist etwas, worum sich auch die Kirchen- und Religionsgemeinschaften gemeinsam bemüht haben. Es gab ein gemeinsames Papier zu dem Thema, wo wir gesagt haben, es gibt nur ein Maß, die Maßeinheit Mensch, und wo wir gesagt haben, wir fordern Respekt vor dem, was anderen Menschen heilig ist. Das ist eine Forderung nach innen, aber auch eine Forderung nach außen, und wo wir dann eine Reihe von gesellschaftlichen Feldern benannt haben. Also kann man jetzt über Arbeit, über Soziales, über Bildung, über politische Partizipation und. Von daher ist zum Beispiel gescheit, dass es heute einen Staatssekretär dafür gibt, aber nicht gescheit, dass der im Innenministerium ist. Das Innenministerium behandelt alles unter dem sicherheitspolitischen Ansatz, und dann wird halt Integration zwischen weiß ich nicht, Polizei und Drogenhandel irgendwo geführt, und so fühlt sich's dann auch an. Also da einfach dranbleiben, und wie gesagt, kann man viele Einzelmaßnahmen benennen, mehr Sachlichkeit. Faktum ist auch, dass das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, und da bin ich bei Rainer Münz, der sagt, jedes Land bekommt die Zuwanderer, die es verdient. Also, und wir werden das brauchen, ganz nüchtern. Schauen Sie sich heute Spitäler, Pflegeeinrichtungen an, und dann überlegen Sie sich einfach alle weg, die nicht hier geboren sind oder aufgewachsen. Und das wird dort sehr rasch, sehr traurig ausschauen. Also ohne den Dienst von ganz engagierten Menschen in dem Feld wäre das ganz schwierig für viele Österreicherinnen und Österreicher, die diesen Dienst ganz dringend brauchen. Thema Asyl, da glaube ich, muss man erstens sagen, es geht hier nicht um ein politisches Thema, sondern um ein rechtliches Thema. Es wäre schon ein Gewinn, es geht nicht um politisches Ermessen, sondern um internationales Recht. Und das gehört rechtskonform ausgestaltet. Und zu einem fairen Asylverfahren gehören bestimmte Dinge einfach dazu. Und da wird man sehr genau immer wieder hinschauen müssen. Zum Beispiel die Diskussion bei der Grundversorgung war, zu einem fairen Verfahren gehört auch, dass man es nicht unter der Brücke erlebt, auch weil eine Parkbank keine Zustelladresse für einen Bescheid ist, wenn man jetzt menschliche Aspekte auslassen möchte. Und da glaube ich, Da ist einiges nach wie vor, was ärgerlich ist. Ich denke, aber gleichzeitig auch wieder optimistisch stimmt. Vor einem Jahr, ziemlich genau, war das mit den beiden Zwillingsmädchen. Und wir haben in ein paar Wochen gemeinsam mit der Diakonie, mit Amnesty, mit SOS Kinderdorf diese Aktion gegen Unrecht gehabt und gesagt, Kinder gehören nicht ins Gefängnis, und haben innerhalb von kurzer Zeit 116.000 Unterstützungserklärungen gehabt und übergeben können. Und da ist was weitergegangen. Ich bin bis heute überzeugt, Kinder gehören nicht ins Gefängnis. Und ich habe die Wahrnehmung, dass sich die Behörden im Vollzug bemühen, hier ein Stück besser zu sein. Also vielleicht bin ich, du wirst das möglicherweise kritischer sehen aus dem, was du hörst. Ich habe den Eindruck, dass sie schon ein Stück behutsamer geworden sind. Du schaust skeptisch, nehme ich zur Kenntnis.
Ich bin nicht skeptisch, ich verneine diese Vermutung.
Ich glaube, dass der Erlass,
den es gibt, immer am Rosaugürtel, am Währingergürtel noch immer eine Babystation, wo es Milupa-Kinderbrei gibt und Gitterbetten und wo Babynahrung eingekauft wird.
Ja, das ist natürlich ein Unfug.
Das gibt es noch immer und das wird noch immer belegt, und solange es das gibt, kann ich dir da nicht zustimmen.
Also ich kann, dann bin ich bei dir. Der Punkt ist, wir haben den Eindruck, dass die Einsätze, ich sage es schichtig sozusagen, damit wir an beiden Seiten widersprechen, nicht jeder, der Asyl beantragt, wird auch Asyl erhalten können. Das ist so. Und das wird auch Familien betreffen. Und damit wird es auch Familien geben, die hier in Österreich nicht bleiben können, sondern die außer Landes müssen. Was ein Ärgernis ist, und das ist wirklich ein Ärgernis, ist, dass es Familien gibt, die Jahre warten und dass das Thema eines ordentlichen Bleiberechtes nicht geregelt ist. Und da geht es nicht um Amnestie, weil die Leute nichts verbrochen haben, sondern da geht es darum, dass man faktisch gelungene Integration auch rechtlich anerkennt, also ein Stück mehr Rechtsstaatlichkeit.
Aber da fürchten sich die Politiker vor der Kronenzeitung und küssen dem Herrn Dichern die Stiefel.
Zurück zu der Frage, das Kardinal König Integrationswohnhaus, das sie geschlossen haben und in ein Familiengefängnis umgewandelt haben, wo wir ordentlich dagegen protestiert haben. Das ist, an der Stelle ist das natürlich eine Barbarei der Extraklasse, weil dort in dem Gebiet ganz viele Flüchtlinge leben, sich also integrieren sollen, und das löst ja etwas aus, mitten hinein eine Einrichtung, die das Ziel hat, dass dort Familien abgeschoben werden sollen, hineinzustellen. Daher halte ich das für völlig verfehlt. Ich bin aber mit dem Innenministerium der Meinung, dass du für die letzten 24 Stunden, die du die Leute da hast, sie besser ordentlich und familienadäquat unterbringst, als schlecht unterbringst. Also so gesehen, ja, du kannst mir jetzt sagen, das sind irgendwie kompromisslerische Zugänge, aber dann sage ich, ja, dann, das ist der Punkt. Ich glaube, wenn du mir
Wir sprechen über die Familien, wo Kinder jahrelang hier leben.
Ja, das ist ein Unfug. Ich meine, da müssen wir nicht
reden. Oberösterreicher sprechen wie Marie-Effekte.
Da müssen wir nicht dazu reden. Also da glaube ich eh, dass wir einer Meinung sind. Beim anderen glaube ich nur, dass man manchmal sich die Mühe einer differenzierten Diskussion machen muss. Ich nehme wahr, dass das Projekt Polizei macht Menschenrechte zumindest an der Spitze der Polizei ernsthaft betrieben wird. Und ich habe den Eindruck, dass sich in der Qualität der Einsätze schon etwas bewegt. Ich mache das an zwei Beispielen fest oder an zwei zusammenhängenden. Ich erinnere mich an eine Abschiebung in einer der Einrichtungen, die so abgelaufen ist, das ist etliche Jahre her, dass die Beamten eine Frau aus dem Badezimmer herausgeholt haben, die in ihrem Heimatland vom Beamten missbraucht worden ist. Und du kannst dir vorstellen, wie es dir gegangen ist. Und ich war dann selber beim Polizeipräsidenten, um ihm zu sagen, was ich von der Aktion halte, mit der zuständigen Hausleiterin, was einen ziemlichen Eklat dort gemacht hat, weil die Hausleiterin ein bisschen emotionaler gewesen ist. Wir haben auch eine UVS-Beschwerde gemacht und gewonnen. Das geht nicht. Also das muss man einfach ganz klar abstellen. Ich habe den Eindruck, dass sie sich heute in den Einsätzen, auch den fremden polizeilichen Einsätzen, um korrektes und kooperativeres Verhalten bemühen. Ich habe den Eindruck, es bewegt sich etwas. Und ich denke, Fairness gebietet, das auch zu sehen. Das andere bin ich bei dir beim Thema, also Anerkennung faktisch gelungener Integration. Aber ich sehe auch Bemühen an der Stelle und habe das Gefühl, es trägt auch vereinzelt Frucht. Anderes wird schlechter. Also wenn ich rechtliche Fragen anschaue, Rahmenbedingungen anschaue, aber ich fürchte, die Differenzierung muss man machen, weil es der Fairness halber.
Ich möchte Sie eine persönliche Frage konfrontieren, und zwar, Sie haben als Chemiker und Priester den Weg in die Caritas gewählt. Sie haben einen Kollegen, der als Chemiker und Priester den Weg zum Weihbischof gemacht hat. Wenn Sie jetzt einen jungen Menschen vor sich haben und ihm raten würden, Ihrem Weg zu folgen, wie würden Sie argumentieren?
Wie meinen Sie jetzt Ihrem Weg, auch Priester zu werden oder wie?
Caritas oder Weihbischof?
Naja, da ist Caritas viel lustiger, das ist gar keine Frage.
No, vom lustig allein wollen wir es nicht abhängig machen.
Also wenn ich wählen kann, aber jederzeit so. Also ich glaube, dass der Stefan Turnowski das sehr fein macht und dass das eine schöne Aufgabe ist und dass er das gerne und gut macht. Ich bin mit meiner sehr froh. Okay.
Meine letzte Frage, ich glaube, da müssen wir alle nach Hause gehen. Nein, da müssen wir zum Buffet gehen.
Nein, ich glaube, es ist gar keine Frage. Ich muss was vorausschicken. Wir sind im Frühjahr beisammen gesessen mit einem Kollegen, der da drüben sitzt, und haben uns überlegt, was wir zum Jahr der Chemie machen könnten. Und da kam auch die Idee, den Alumni-Verband einzubinden, und die Frau Sicking hat ganz begeistert zugesagt und gesagt, wen ladet ihr ein? Und dann kam die Idee, der Herr Dr. Landau ist ja auch Chemiker, laden wir den Dr. Landau ein. Und so nach dem Motto, was aus einem Chemiker alles werden kann.
Es ist nicht zu spät, oder wie?
Naja, und sie haben dann wirklich spontan und ohne großes Überreden zugesagt. Jetzt, wenn ich den Abend unter dieses Motto stelle, Chemie und so weiter, muss ich sagen, ist fast in die Hose gegangen. Aber ich ganz persönlich sage ich dazu, ich habe den Abend unendlich genossen und ich darf das vielleicht so sagen, ich bin ganz stolz, was aus einem Chemiker geworden ist. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was daran noch unser Beitrag gewesen sein könnte. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und meine das ganz ernst, dass ich es sehr genossen habe.
Danke. Ich erinnere mich sehr gut an meine allererste Chemievorlesung mit Herrn Professor Komarek. Das war wirklich ein Erlebnis, also das war sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf und noch dazu öffentlich, aber es ist, man hat das vorher schon erzählt bekommen, dass Professor Komarek nicht hereinkommt, sondern auftritt. Und das stimmt wirklich. Also das war, ich hab ganz schöne Erinnerungen an beide Studien und Ärgerliches auch. Also die Lehrsäle damals waren zum Teil, bis man dort, also die Praktikasituationen waren ein bisschen kühn an manchen Stellen. Ich hoffe, das hat sich geändert, aber es war sehr, also beides schöne Studien.
Meine Damen und Herren, wir haben einen weiten, weiten Bogen geschlagen vom Bummelstudenten Landau zum Caritas-Direktor. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich entschuldige mich, dass wir nicht zu viel über Chemie gesprochen haben. Frau Sickinger gibt mir immer Fragen, die ich stellen soll. Ich bin aber ein unabhängiger Journalist und stelle die Fragen dann nie. Immer wenn sie meine schickt, sage ich, ich stelle meine eigenen Fragen, weil ich...
Waren schon dabei.
Ein paar waren dabei, die hätte ich aber so auch gestellt. Und daher sind diese Veranstaltungen immer anders, als die Frau Sickinger sich vorstellt, aber sie ist dann immer noch zufrieden und ich darf es dann wieder mal moderieren. So ist es, wenn man sich einen Journalisten reinsetzt. Vielen Dank fürs Kommen. Ich glaube, da draußen gibt es noch was zu essen und zu trinken. Und den Michael Landau gibt es auch noch zum Anfassen, Festhalten, Streiten und Debattieren. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen guten Abend.
Ja, auch von unserer Seite herzlichen Dank fürs Hiersein. Unitalk steht für Persönlichkeiten, deren Bildungsgeschichte hier mit der Universität Wien verbunden ist und die zu gestalten werden in Gesellschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Politik. Wir haben die große Freude, am 16. Jänner Daniel Kehlmann hier zu Besuch zu haben, der hier Psychologie studiert hat, Philosophie studiert hat. Aber für heute sage ich einfach vielen herzlichen Dank, Michael Landau, den Verantwortlichen einer der größten NGOs in unserem Land. Es ist einfach schön, dass Sie da waren. Ein wissenschaftliches Buch über den Wert des Gebens, untersucht, von einem Wissenschaftler publiziert. Wir haben gefunden, das passt sehr gut für Sie. Herzlichen Dank und einen schönen Abend beim zweiten Teil hier bei einem Glas Wein. Danke. Applaus